im Wasser.
Ja, einfach so ein Biber, der chillt.
Langsam schwimmt der Biber, langsam hin und her. Langsam schwimmt der Biber, ja, im öffentlichen Flussverkehr. Langsam schwimmt der Biber.
Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgehangen. Es ist wieder soweit. Die Podcast-Schmieden der Biberstämme laufen auf Hochtouren und eine neue Folge wird live für euch in die Ohren gehämmert.
Ey, das passt doch super zu Biber, oder? Zu Holz gehämmert. Ich finde, als eigentlich war eine tolle Rede. Nein, willst du nochmal?
Eine tolle Rede.
Willst du nochmal anfangen? Nein, oder?
Nein, nein, alles gut. Ich höre dich schon immer noch hüsteln und so. Wie ist der Gesundheitsstatus?
ja. Ich bin wieder gesund, aber dieser Husten ist hartnäckig. Der nervt. Und ich bin noch ein bisschen schlapp. Weißt du, warum auch? Ich will es nur kurz wieder erwähnen, falls er reinhört, weil ich dachte dann, ich war wieder gesund und ich gehe ins Training und unser normaler Trainer, Younes, der war nicht da, das ist unser Black Belt BJJ und dann übernimmt Angelo.
Moment, was ist das, ein Black Belt? Black Belt BJJ, was ist das?
Ach so, Schwarzgurt, Brasilien Jiu-Jitsu. Ah, ja, das ist unser eigentlicher Trainer. Aber wenn der irgendwas nicht kann oder so, dann übernimmt der Chef, über den wir schon oft gesprochen haben, Angelo, übernimmt dann das Training.
Dann übernimmt dann der Chef quasi.
Ja, genau, der Chef ist voraus, weißt du, der ist jetzt kein Schwarzgurt im brasilianischen Jiu-Jitsu, der ist, ich weiß gar nicht, was der ist, braun oder so, keine Ahnung, aber der ist schon gut auch, aber der will uns einfach zerstören. Ey, jetzt haben wir wieder bei dem sind und ich war ja halb noch, ich war noch nicht ganz fit und ich war danach, ey, eigentlich fast wie ein Rückfall gehabt. Also falls du das hörst, Angelo, ich hasse dich, jetzt ist es raus, ich hasse
also,
dich.
Also Moment mal, ja. Ich muss jetzt gerade, ich bin da gerade durcheinander gekommen. Du hast einmal den Brazilian Jiu-Jitsu Black Belt, den krassen Typ.
Genau, ja.
Und wenn der euch was beibringen will, was er nicht kann, dann kommt Angelo.
Nein. Der kann alles. Younes kann alles. Das ist ein bisschen nicht Schwarzgurt, ja?
Ja, das hätte mich halt so gewundert. Also,
ja, genau, nein. Nee, wenn der keine Zeit hat, dann übernimmt, wir haben dann ein paar andere Trainer.
So musst du es sagen. Nicht, wenn du irgendwie sagst, so, wenn, keine Ahnung.
Aber das Schlimme ist,
Das ist eine komplette Maschine, der Black Belt, aber leider kann er so auf ein Bein, kann er nicht balancieren. Das macht dann der Chef.
Hat so eine Augenklappe und deswegen kann er nicht so gut. Nein, der Chef kommt wirklich nur, der springt dann so ein und der ist halt dann wirklich, der drillt dich einfach nur. Also bei Younes ist sehr viel Technik und sehr viel die ganze und der, also Anschluss dann halt wirklich so, also es ist schlimm, es ist wirklich traurig. Das wollte ich nur kurz sagen. Und deswegen
will ich, halt ich fast,
er wollte dich, ich glaube, er will dich brechen. Nein, er will dich brechen.
Ich finde den gut. Ich mag den Angelo. Der hört sich sympathisch an. Der will dich einfach kaputt machen.
Das Lustige an dem ist wirklich, wenn du mit dem privat redest, ist es so ein netter Kerl. Und wir lachen.
Ja, klar.
So, sobald du auf dieser Scheißmatte bist. Kennst du das? Ich bin 40 Jahre alt. Ich mag nicht mehr angeschrien werden von anderen Erwachsenen. Ich finde nicht, dass ich angeschrien werden darf, Und er macht das halt die ganze Zeit, wirklich die ganze Zeit. Ihr Memmen, was ist heute los mit euch? Und ich denke so, ey, du, Bruder, was ich mache das als Hobby. Ich mache das, dass es mir besser geht. Ich fühle mich schlechter,
ich habe gerade eine mega Idee. Wir müssen. Ich will einen Häkelkurs für Rentnerinnen machen, aber ich will der Angelo des Häkelns sein. Weißt du? Und da will ich halt, vergiss die Rentnerdamen, vergiss die. Einfach Leute so einen Häkelkurs geben, aber halt genau mit dieser Energy von Angelo.
Nein,
weißt du?
Aber alte Leute sind schon lustig. Ganz ehrlich, alte Leute wären schon lustig.
Ja, und du bist so,
was mit dir los, Rosi? Jetzt mach mal vorwärts.
Was ist denn das für ein Dreck? Was häkelst du da für einen dreckigen Kreuzknoten? Das ist ja furchtbar hier. Das
jetzt mach erstmal 20 Kniebeugen. Was ist los mit dir?
Ja, nicht Kniebeugen erstmal. Ne? Öl erstmal die Häkelnadel von der Gabi, Susi, bevor du dich hier wieder rankraust. Das ist ja furchtbar.
Ja, ich würde es feiern. Ich würde es feiern, glaube ich. Ja.
Hast du jemals?
Ja, klar. So? Wir hatten das tatsächlich.
viel zu euphorisch gerade geantwortet.
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich bin ja mal einen Schritt älter als du. Jetzt nicht so viel. Bei uns war noch tatsächlich, du musstest beides haben in der Grundschule. Also Werk, das hieß bei uns, glaube ich, Werkklasse. Da hast du halt so mit Holz. Und hattest du auch noch so eine, wie hieß der? Ah, halt irgendwas mit Haushaltsdings. Und da hast du dann wirklich gehäkelt.
Ja, ja. Ja, ja, und bei uns war das auch so. Ich glaube, so ab der 6. Klasse konntest du irgendwie so 3 Sachen wählen. Einmal konntest du dich zwischen Hauswirtschaft unterscheiden, also Hauswirtschaft, Werken und dann irgendwie noch eine 3. Sache. Das habe ich irgendwie vergessen. Aber ja, das hat es bei uns auch gegeben.
Hatte die auch Kochunterricht?
Ja, wir hatten Kochen, ja.
Hatten wir auch tatsächlich, ja, tatsächlich auch, ja.
Da ist nicht mehr viel übrig geblieben davon.
Gar nichts, oder? Weil ich habe, ne? Ich hatte mir gerade überlegt, denkst du, dass das ein sinnvolles Fach ist?
Ja, doch, Kochen finde ich mit einer der wichtigsten Sachen, die man so lernen kann. Also wenn ich jetzt so basic Sachen, die man auf jeden Fall lernen sollte, ist rudimentäre Mathematik, ne? Kochen, Steuern. Das sind so die 3 Sachen fürs Berufsleben, weißt du? Ja. Wenn du die 3 Sachen einigermaßen drauf hast, dann wirst du vielleicht kein iPhone erfinden, aber du kommst einigermaßen safe durchs Leben, würde ich behaupten.
Ich hatte halt immer das Gefühl beim Kochunterricht, ja okay, du hältst dich halt nach diesem, ich wollte schon sagen Drehbuch, ja, und du hältst dich halt danach und dann kochst du was, aber so, es ist ja nicht wie Mathe, du lernst was und dann hast du es einigermaßen drauf. Klar, auch da sind viele Sachen verloren gegangen, aber weißt du, ich meine, die Basics hast du drauf, du brauchst kein Buch dafür, ja. Aber beim Kochen, also alles, was über die Basics hinausgeht, wie Nudeln und so, brauche ich wieder ein Kochbuch.
Ja, wo ist das Problem?
Dass die vielleicht so Sachen hätten beibringen können, die dann so festgeankert sind im Kopf. Mhm.
Also du hättest schon irgendwie gewünscht, dass man auch mal so ein, ne, keine Ahnung, irgendwie so ein Rind schachtet oder einfach so einen riesigen Ochsen auf so einem Grill einfach dreht und lernt, wie man einen Truthahn stopft oder so.
Ja, hätte ich Bock gehabt. Aber ich glaube einfach, ich bin nicht besser geworden darin, meine ich. Ich würde behaupten, ich bin in Mathe besser geworden als das Kind, ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber im Kochen habe ich das Gefühl, so wirklich besser bin ich nicht geworden. Ja, das ist mein Senf zu dem Thema.
Wir können das ja, das ist mein Senf zum Thema Kochen.
Ja.
Wir können das ja mal ausprobieren, wenn wir unser Two versus Wald haben. Two guys, one Wald.
Und was willst du dann da? Willst du dann da groß kochen? Aber wir werden ja schon was machen, das stimmt schon. Irgend sowas auch immer.
Ja, wir müssen ja überleben. Das weißt stimmt. du? Also es wird ja knallhart in den Wäldern von NRW.
Ey, glaub mir, in meinen Wäldern, da gibt's Wildschweine, Rehe, also es ist nicht so, dass wir da jetzt...
Ich schnitz hier schon Pfeil und Bogen, Alter. Ich gehe auf Jagd. Ich werd Atreus aus God of War, so schleiche ich rum, ja?
Aber ich wollte dir gerade sagen, ich habe in der Nacht eher ein bisschen Angst, dass so ein Wildschwein Jagd auf uns macht. Die sind ja nicht ungefährlich, die Dinger.
Ja, komm, also ich glaube schon, klar, natürlich, also Wildschweine sind auch unter Stress und so, aber ich denke schon, dass man mit denen auch reden kann. Ne? Ja, also das auch, muss doch gehen, es muss doch irgendwo einen vernünftigen Weg geben, mit einem Wildschwein zu sagen, pass auf, wir sind jetzt einfach mal eine Nacht hier.
Ja, und die Pfeile sind nur Deko.
Ja, und einfach nur Deko und ey, wir können Angelo mitnehmen.
Ich sag dir eins, also ich glaube, der wird mit diesem Schwein fertig werden.
Ey, ich würde es einfach so gern sehen, wie er einfach so ein Double Suplex Wrestling Move, so einfach so dieses Wildschwein nimmt und dann einfach so ein Double Suplex damit macht. Ey, Alter, ich würde mich so kaputt lachen.
Ich wollte dir kurz eine kleine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob du die in dem Ausmaße kennst. Ich habe das gesehen, so eine Doku, und ich dachte einfach, also wie absurd kann die Welt manchmal sein? Oder wie absurd kann Nordkorea sein? Wusstest du, dass der Halbbruder von Kim Jong-un, ja, der wurde umgebracht, ja? Kennst du dich da ein bisschen mit aus?
Nee. Das Game of Thrones Nordkoreas kenne ich noch nicht so gut.
Ich muss dir das erzählen. Es ist genau Game of Thrones, ja? Das war der Halbbruder, ja?
Crazy, wie du schon abgehst, ey.
Nein, ey, wo ich das gehört habe, ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, ja? Fangen wir so an. Wir fangen mit dieser Geschichte an. Du musst jetzt diese Geschichte reinziehen, ja? Ich glaube, in Malaysia wurde so eine junge Frau angefragt, ob sie so Bock hat, so Pranks zu machen, ja? Die irgendwie auf der Leute auf der Straße schmeißt die Leuten so Mehl ins Gesicht, so ganz billige Pranks. Ja? Und sie hat da für das Verhältnis, glaube ich, im Monat 100 Euro gerechnet bekommen. Das war dafür ganz ordentlich Kohle, ja? Und die hat das wirklich so ein Jahr gemacht, mega Spaß gehabt, so ein bisschen bekannt geworden und immer so ganz dumme Pranks, ja. Und dann wurde die eingeladen, die soll das am Flughafen machen, ja. Und dann kam auch die Produzenten dahin und haben gesagt, okay, wir filmen hier mit versteckter Kamera. Wie sagen die dann wer? Hier ist noch eine Kollegin, ja. Und guck mal, du kriegst Seife in die Hand, die Kollegin. Und jetzt machen wir es ganz lustig. Wir zeigen dann, bei wem ihr es machen sollt. Dann geht die hin und schmiert ihm so ins Gesicht, ja. Und wenn der sich schon so aufregt, dann kommt die andere von hinten und schmiert es ihm auch ins Gesicht. Und sie sagt, ah ja, cool, machen wir, ja. Und dann der Produzent gesagt, guck mal, der da vorne da, den machst du jetzt so. Die geht hin, schmiert ihm ins Gesicht, dann kommt die andere von hinten, macht auch ins Gesicht und dann hauen die ab auf die Toilette, spülen das ab und Prank ist vorbei, ja. In dieser Zeit, dieser Typ, dem das eingeschmiert haben, ja, der hat sich nicht gut gefühlt dann danach, ist dann auch zu Sicherheit, meinte, hey, da waren so zwei Frauen, die haben mir irgendwas ins Gesicht geschmiert, ich fühle mich ganz komisch und so, Krankenwagen gerufen und auf dem Weg zum Krankenhaus ist der verstorben, ne?
Ach du Schande, ey.
Sorry, dass ich lache an der Stelle, ja. Also jetzt, also das übrigens, um für die Geschichte ein bisschen voranzutreiben, das ist der Halbbruder von Kim Jong-un, ja. Und
was?
Ja. Und jetzt kommt es, ja. Es wird keine Weile. Das, ja, war der Halbbruder. Und Kim Jong-un mochte den nicht. Also der heißt, glaube ich, Kim Jong-nam.
Genau. Moment. Nur damit ich das für mich bis hier rekapitulieren kann.
Ja.
Da soll ein Prank gemacht werden.
Ja.
Zwei Frauen kriegen eine Aufgabe. Ja. Die eine Frau kommt, haut ihm was in die Fresse. Was genau war das?
Sie dachte, es wäre so Seife.
Seife, okay. Knallt ihm Seife von hinten ins Gesicht. Und die andere kommt von vorne. Der Typ kommt in den Krankenwagen, stirbt auf dem Weg zum Krankenhaus, ist zufälligerweise der Halbbruder des Diktators von Nordkorea, der aber von ihm nicht gemocht wird.
Genau. Also oh, der
I love it. Der I love it.
Nicht schon länger nicht ab und so. Und auch der Vater hatte ein bisschen Mühe mit dem Sohn, weil der mochte Kapitalismus. Also nee, der mochte quasi unsere Welt. Der ist zum Beispiel mal geheim, ich glaube, ich bin nicht sicher, war es Amerika, hingeflogen, weil er ins Disneyland wollte. Das war ihm wichtig. Und das ist also No-Go, ja. Also kannst nicht das so feiern, ja. Und der mochte ihn halt gar nicht so die ganze Zeit, ja. Jedenfalls, wo dann die zwei Mädels das gemacht haben, gehen die auch raus und suchen so die Produzenten und so. Die waren weg. Kein Produzenten mehr, nirgends mehr, ja. Und dann wurden die quasi eine Woche später verhaftet, wo man dann die Spur auf die zurückführen konnte, bla bla bla. Und dann haben gesagt, hey Leute, das war nur ein Prank und so. Uns wurde gesagt, was, ja. Was die nicht wussten, die eine hatte so ein toxisches Gift in der Hand, ja. Und die andere hatte eins. Und wenn du die zusammenmischt, ja, dann ist das so ganz tödlich. Also die Mischung macht es extrem. Und dann ist vorbei, ja, mit dem Leben, ja. Und dann hat sich nach und nach rausgestellt, also man geht halt sehr stark davon aus, weil auch diese anderen dann weg waren, so, ach so, Kim Jong-un wollte den halt umbringen. Und da hat quasi schon Jahre vorher mit dieser Prankshow angefangen, damit er diese zwei Mädels hat, um den umzubringen. Wie krass ist das?
Alter, also der hat quasi die Prankshow hat der angefangen, damit man keinen Verdacht schöpft, dass man einfach, er hat es also auf lange Sicht hat es etabliert.
Ja.
Ey, Alter, ich sag's dir, Diktatoren haben zu viel Zeit. Die haben einfach zu viel Zeit und zu viel Macht, ey, das ist so krank.
Ich finde, dass er da in diesem kommunistischen Staat lebt, hat er ihn auf eine sehr kapitalistische Weise umgebracht mit einem Prank. Ich finde, das ist richtig absurd, die ganze Geschichte. Ja, wo ich das gehört habe, ich konnte das nicht glauben und so. Und eben, der wollte davon ablenken, dass er das war. Aber das Witzige ist ja eine Sache, jeder weiß, alle Gerichte haben gesagt, so, die wurden auch wieder freigelassen nach zwei Jahren, die Mädels, weil die gesagt haben, ja, es ist klar, wer ihn umgebracht hat, ja. Und ich denke mir auch so, du bist doch eh der Herrscher von fucking Nordkorea. Bring ihn doch einfach auf die normale Weise wie auch all die anderen um. Warum dieser ganze Heckmeck?
Ja, warum noch vertuschen? Also,
ja, oder? Ja.
Also was, also ich finde das doch gerade das Schöne als Diktator, dass man sich das Vertuschen leisten kann, oder?
Genau,
also,
dass man diesen Heckmeck nicht hat, ja?
Ja, wozu hat man diesen ganzen Unterdrückungsapparat? Wozu hat man bitte dieses ganze Spitzelsystem in der Bevölkerung, wenn man da nicht einfach mal so sein kann, wie man wirklich ist?
Ja, also
das wollen wir doch insgeheim alle, oder?
Ja, aber ich finde, das ist so eine absurde Geschichte, wirklich. Also so ein absurde, ja.
Ey, ich wäre so gern an dem Abend dabei gewesen, wo er die Idee hatte. Ich wäre einfach, ich wäre gern der Erste gewesen, dem er die Idee gepitcht hat.
Wenn das erzählt.
Weißt du, dann treffen wir uns so bei ihm auf dem Palast, ne? Alles irgendwie bricht so zusammen, weil das ist ja alles wirtschaftlich eine Vollkatastrophe, das ganze Land. Und dann sitzt du da so und dann kommt er so rein und sagt so, ey, du, pass auf, lustige Geschichte, pass auf, angenommen. Ne? Also, ich bin ja, du weißt ja, wir dürfen hier im Palast, dürfen wir ja immer ins Internet, das weißt du ja, wir dürfen ja ins Weltinternet, ne, nicht so wie die Bauern oder so. Und ich guck mir auf YouTube immer diese ganzen Pranks an, ne. Gibt da in Deutschland so Prank-Bros, ne, das sind so zwei Typen, die sind echt lustig. Ich würde das gern hier so für Nordkorea einfach machen, ne. Aber halt auch wirklich tödlich und auch so ein bisschen geil, so, ne, und dann erstmal so Irritation, ja, okay, gut, weil du bist ja auch Berater von ihm, ne, und dann musst du
kannst
sagen,
ja nichts sagen, du kannst ja nicht
musst
meinen.
Ja sagen, ja, euer Majestät, nice, also schon geil, ne, aber, also ich meine, wir haben jetzt, also wir wollten eigentlich nächste Woche so einen Atomraketentest wieder machen und wollten wieder so ein bisschen Amerika ärgern und Weltgemeinschaft sagen, wir sind immer noch da. Wie passt denn da jetzt so eine neue TV-Show ins Konzept, ne? Also was soll ich denn auf dem Parteitag erzählen, Euer Majestät? Wie soll ich das denn machen? Ne? Ja, und dann kommt er so ins Schwallern, der Kim Jong-un. Ja, ne, also man muss ja auch mal sagen, man muss ja auch gucken, ne, dass man Zielgruppen eröffnet, und ich hab mich da auch schon so ein bisschen mit, wie heißt er denn, mit dem stellvertretenden Diktator habe ich mich auch unterhalten, und da haben wir es schon gut überlegt. Und der stellvertretende Diktator steht so in der Ecke, zuckt so mit den Schultern. Alter, ich habe keine Ahnung, was der gerade labert, ich weiß nicht, was der will. Und du musst aber mitspielen, ne? Das ist wie so diese Stelle in, hast du Leben des Brian gesehen?
Ja.
Ja, wo der Gefangene zum Kaiser geführt wird und der lispelt und redet so komisch und keiner darf lachen, weil jeder muss Kontenance bewahren. Genauso ist das in so, wenn der Diktator mit so einer Idee kommt, so. Und dann sagt er so, irgendwie so, okay, alles klar, wir haben jetzt das Konzept, ich habe jetzt die Darsteller so, aber irgendwo muss es ja einen Sinn haben für uns. Und dann abschließend sagt er irgendwo 2 Monate später, wenn schon die erste Folge gelaufen ist und auch schon die neue Staffel akzeptiert wurde, sagt er so auf dem Balkon, du, pass auf, ich will eigentlich nur den Typen umbringen. Das ist eigentlich der Grund. Aber sag's keinem. Ja?
Was mich am meisten interessieren würde, wie die Show heißt.
Fortsetzung folgt.
Ja, also so bis einer weint. Kennt ihr den Spruch, wenn Leute sagen, wenn ein Prank zu weit ging, das ist genau passiert. Ja.
Nee, ich kenne den Spruch, wenn ein Prank zu weit geht, nicht ein Prank. Also, okay, was ist ein Prank? Alter, was ist ein Prank?
Das ist die Schweizer Version von Prank.
Kannst du kurz sagen, ein Prank? Würdest du geprankt?
Ein Prank, ich wurde geprankt heute.
Ein Prank? Ich finde ja auch generell, also wenn wir jetzt mal ein bisschen moderater werden, ne, asiatische Game Shows sind einfach crazy.
Ey, also jetzt hast du einen Punkt getroffen. Also die sind so crazy, dass mir Mama sage, verstößt das nicht gegen die Menschenrechte, was ihr da macht? Ey, die haben Scheiß. Ja gar keine Empathie für Menschen.
Wir fangen mal ganz langsam an. Ich habe ja auch mal eine asiatische Game Show vertonen dürfen. Ich war ja mal Sprecher für Takeshis Castle. Mhm.
Stimmt.
Auf Comedy
Central. Aber die ist ja noch harmlos.
Ey, aber trotzdem, die ist jetzt für die Verhältnisse, die wir da so meinen, verharmlos. Aber wenn du mal überlegst, du würdest so einen Parcours in, keine Ahnung, Essen aufbauen. So in Essen, ja? Und dann würdest du zu einem deutschen Bundesbürger hingehen und sagen, pass auf, du musst auf so eine Matschwand hochklettern und da oben steht ein Typ verkleidet als Bob der Baumeister, der dich mit gigantischen Bällen wieder runterwirft. So, also das müsste doch nur irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen dauern, und dann sind die Moralapostel beim Spiegel sofort am Start.
Nein, ich habe auch an das Spiegel gedacht. Ja, ist ein Artikel so.
Die Akte Takeshi. So, viele Schauspieler, viele Menschen sind überrascht, dass sie sich körperlich betätigen müssen. Und fallen dann hin und verletzen sich.
Es wäre kein Pitch in Deutschland, wo man sagen würde, ja, das machen wir.
Weil Deutschland uncool ist. So, es muss wirklich, entweder du hast in Deutschland Deutschland braucht eine Game Show, wo es um den, nicht um körperliche Schmerzen, sondern wo es um soziale Hinrichtung geht.
Ja, genau.
Weißt du?
Ja, genau.
Das finden die Deutschen geil. Die Deutschen finden es geil, wenn sich jemand erniedrigt für ihr Entertainment. Da musst du dir einfach mal nur so diese Love Island Scheiße oder so angucken. So die Leute finden es geil, wenn sie auf Leute herabblicken können, so, das finden die geil. So, wenn jetzt jemand sportlich was kann und da auf die Fresse fällt, dann sagt der Deutsche einfach nur, ja, selber schuld, ja, bist halt sportlich, bist selber schuld. Aber und dann gibt's halt noch so Game Shows, kennst du die, wo so Typen in so einem Raum stehen und sich so Quietschehühner an die Füße gebaut haben. Und das ist so lustig, Alter. Es ist so verdorben.
Und die dürfen kein Geräusch machen, oder?
Genau, die dürfen kein Geräusch machen. Und da ist ein Typ, der... das beim Beschreiben ist es schon so hart. Weil das sind so Typen, die sind halt bis auf die Unterhose ausgezogen. Da geht's schon los. Dann haben die so Quietschehühner an die Füße dran und an die an den Armen. Haben also sobald die sich bewegen, machen die halt so piep, quiek. Ja. Ja, und in die dürfen sich nicht bewegen. Und in diesem Raum ist halt ein Typ mit einer Peitsche, der halt blind ist, der halt Augen zu hat. Und der peitscht halt einfach ins Leere. Und jedes Mal, wenn der einen trifft, sagen sie natürlich, ah, und dürfen aber nichts sagen, weißt du, und dürfen sich auch nicht bewegen.
Und die haben doch sogar noch so eine Art Quietschehuhn im Mund. Und das macht dann eben dieses Quietschgeräusch, wenn die getroffen werden. Ey, es ist, guck mal, das reicht vollkommen, damit ich einen schönen Abend habe. Ich brauche keinen Hollywood-Film. Das ist für mich, das, ich könnte mir das stundenlang angucken.
Es ist so absurd.
Kennst du die Shows von denen? Die haben manchmal so Shows, wo die einfach so irgendwo ein Loch gebuddelt haben und Leute fallen dann in ein Loch, die fallen richtig tief runter. Also die Leute wissen von nichts. Weißt du, die laufen so eine Straße entlang und dann ist da so quasi so, und dann stürzen die ein in ein Loch, die fallen so gefühlt 5 Meter, dann natürlich weich, ja, aber und werden noch währenddessen so überschüttet von Öl und welchen Federn. Und das ist einfach das größte Trauma für diese Menschen. Und das ist einfach die ganze Gameshow, dass sie einfach in ein Loch fallen. Und Max, wir geben uns hier voll Mühe mit Witzen und wir machen ein Programm, das reicht
auch,
doch.
Ich habe mir auch gerade gedacht, wenn ich habe schon so ein paar Pitches erlebt in meinem Leben, wie ich so Formate gepitcht habe und dann überlegst du dir, wie genial und wie viele Ebenen und oh nein, wir haben auch noch eine Second Screen Methode und wir können die auch in die Mediathek skalieren, ja, und in, da in asiatischen Bereichen fallen einfach Leute ins Loch. Ein Loch.
Ah ja, die Leute feiern das, übertrieben.
Und Leute sagen, ja, ist gut.
Deswegen, nein, weißt du was? Das war ja klar, dass Nordkorea, das war die erste Idee, die die hatten. Die haben gar keine andere Wahl gehabt. So, wie können wir den umbringen? Ja, wir müssen das mit so einer Show verbinden.
Weil es fehlt da nicht mehr viel, bis einer stirbt. So, also es würde niemanden über, die Game-Shows sind da so aggressiv, das würde einfach niemanden überraschen, wenn da mal einer stirbt.
Also die Wahl war zwischen, schmieren dieses Gift ins Gesicht oder fällt in ein Loch mit Krokodilen. Das waren die zwei Optionen, die hatten. Ja. Er hat sich für die erste Variante entschieden. Also, ja, absurd. Ja, das wollte ich dir heute mitgeben. Das wollte ich dir mitgeben, dass was ich wieder Tolles gelesen habe.
Ja, sehr lustig. Du, ich hab
wie geil, jemand ist gestorben. Ja, sehr lustig. Das war sehr gut.
Du, ich hab da ein Problem. Ich weiß, das könnte sich vielleicht ein bisschen Etepetete wieder anhören, aber es gibt gespannt. So einen Trend, der mir echt auf den Sack geht bei Videospielen, wirklich. Also,
okay.
Ich freue mich total auf Star Wars Outlaws.
Mhm.
Hast du davon schon mal was gesehen?
Ja.
Also, aber, das ist von Ubisoft, ne? Star Wars Spiel. Sieht in den Trailern momentan richtig nice aus. Aber hier ist das Ding. Es gibt halt wieder 3 unterschiedliche Versionen. Weißt du? Es gibt halt einfach diese Normal Edition oder diese Limited Edition. Und dann gibt es noch die Gold Edition, wo halt der Season Pass drin ist und wo halt, du kannst dann halt auch noch 3 Tage vorher zocken, weißt du?
Das finde ich frech.
Das finde ich einfach frech. Ich finde es, und die Gold Edition kostet halt 120 Euro.
Das ist frech.
Pass auf.
Okay.
Pass auf. Bitte. Die Limited Edition sind 80 Euro. Weißt du? Das heißt, du bist eh schon beim Basispreis, bist du bei 80 Euro mittlerweile für die neuen Spiele.
Ja, ist krass. Die sind ordentlich hochgegangen, ja.
So, und immer noch so ein Packaging und so, und das, also ich finde das einfach nicht gut.
Aber jetzt nochmal, also du hast die normale Version, da hast du keinen Schnickschnack.
Du hast die Limited Edition und da hast du nur das Hauptspiel. Ja.
Und hast du die, und dann gibt's die nächste Version, ist die Gold Edition.
Die Gold, genau, wo dann der Season Pass, ich glaube, es soll 2 DLCs geben und du kannst 3 Tage früher spielen.
Aber Season Pass heißt, dass du, welchen Vorteil hast du dann auch, dass du da online spielen kannst, oder was ist Season Pass noch
gemacht? Der Season Pass ist quasi, falls Erweiterungen released werden, kannst du die downloaden dann. Also du hast umsonst. Es quasi schon, ja, genau, aber eben nicht umsonst. Du zahlst ja 40 Euro.
Ja, klar,
Euro
du zahlst ja vorher. Ja, klar, natürlich, ja, ne?
Also das ist halt, und das Ding ist halt einfach, man überlegt sich natürlich, dass man da vielleicht ein Schnäppchen macht, aber man weiß halt nicht, wie viel diese DLCs so kosten werden. Ne? Mhm. Also,
und ob das heißt, was taugt.
Genau, du kannst halt nicht irgendwie abschätzen, so, ah, wie wird das sein? Und deswegen, ich finde dieses Pricing bei Videospielen, ich find's halt echt nicht cool, echt nicht. Also, ich find's halt, also, weil du kaufst dir die Limited Edition und hast dann das Gefühl so, ah ja, okay, gut, jetzt habe ich hier. Das ist so, als ob du dir ein Auto einfach so in der Grundausstattung kaufst, weißt du? Ja, du hast die Version, wo sie sich am wenigsten Mühe gegeben haben, wo sie nichts mehr dazu packen, so, und ich find's einfach irgendwie nicht geil.
Also bei mir ist es wirklich so, das bockt mich nicht so hart, wenn du zum Beispiel nur so Gimmicks kriegst wie eine Rüstung oder weißt du hast so Schnickschnack, wo ich sage, ja, okay, wenn jemand das jetzt unbedingt haben will, du hast auch für dein Pferd so einen Sattel, der extra hübsch ist. Ja, das bockt mich gar nicht so. Aber wenn du 3 Tage früher spielen darfst, das finde ich frech. Weil ja. Das zwingt, aber das heißt zwingt nicht, aber das ist ja dieses, ey komm, findest du doch geil, oder? Und wenn du auf ein Spiel richtig Bock hast, du freust dich, finde ich das so, das ist quasi, ja, du kannst eher spielen, wenn du musst vorher kaufen, komm dann. Und das finde ich halt, das ist, weil dann haben wir dir einen anderen Vorteil, die dürfen es früher spielen. Weißt du, und das
ja, total, mich ab. Total.
Das fuckt,
ne,
mich ab. Weil eine Rüstung fuckt mich nicht ab, dann denke ich mir, ja, dann hast du halt diese Rüstung, aber das fuckt mich ab. Ja,
ja, also klar, da sind auch Skins dabei und so, aber wie gesagt, ich finde wirklich bei neuen Spielen, gerade auch bei Ubisoft, die halt jetzt auch nicht dafür bekannt sind, dass sie super innovative, mega neue Spiele machen, aber Star Wars Outlaws sieht halt wirklich gut aus in den Trailern. Mal gucken, bis die ersten Previews kommen. 27. August ist Release. Ich hab's auf dem Schirm. Mal gucken. Aber die nächsten Monate werden sowieso Elden Ring Shadow of the Erdtree gehören.
Aber wann kommt das?
Na, warte nochmal. Ich so lange dauert das nicht mehr.
Weil da habe ich auch wieder Bock.
Ja, 20. Juni.
Okay. Weißt du, was mein Problem da ist? Ich hab mal, weil ich kam ja irgendwie, ich hab's ja nicht durchgespielt. Ich war sehr nah dran, aber nicht ganz. Hm. Und dann, weil ich einfach, irgendwann hat's mich verloren gehabt. Was heißt verloren? Nach fucking 100 Stunden, weißt du? Ich war dann irgendwie gleich raus. Und dann eben, wenn du eine Pause machst, ist es eh schwer, wieder reinzukommen, weil es super schwer ist, ja? Hm. Und dann dachte ich mir so, ey, als Spaß, du kannst ja, wenn du dir sehr viel Mühe gibst und erarbeitest, deinen Charakter skillen. Du musst
ja, gewisse genau.
Dinge. Und dann habe ich einen Magi umgeskillt, einfach weil ich mal Bock hatte. Ja? Und dann habe ich gemerkt, der liegt mir noch viel weniger. Ja,
aber ja, klar.
Den wieder umzuskillen, wird noch mehr Arbeit kosten, weil ich dann wieder was erarbeiten müsste. Und ich hoffe, dass man bei dem Add-on auch irgendwie anders da... Weißt du, was ich meine?
Ja, ich habe da noch nicht so viel reingelesen, aber auf jeden Fall wird es... man muss das Spiel nicht beendet haben. Man muss es nicht komplett durchspielen. Um auf diese, also das ist ein komplett neues Areal, was aber halt erst später im Spiel zur Verfügung stehen wird. Ich habe jetzt die ganzen Details nicht auf Lager, weil ganz ehrlich, ich habe Elden Ring vielleicht 40 Stunden gespielt, also ich bin in den, pass auf, ich werde mich jetzt ein bisschen blamieren, ich glaube, ich habe kurz vorm Feuergiganten habe ich aufgehört, vor dem Feuerriesen habe ich aufgehört. Da bin ich dann nicht mehr reingekommen, ne?
Ja. Ah, okay. Ja, aber ich verstehe, du wirst du gar nicht bei mir, aber ich verstehe es, wenn du mal kurz raus bist bei Elden Ring,
genau.
Kommt nicht schwer.
Aber bis dahin war es einfach wirklich ein sensationelles Spiel. Hammer. Und ich bin echt am überlegen, ob ich nochmal neu anfange, weißt du? Weil es gibt da so ein geilen Bild mit dem Katana, mit dem Moonveil Katana.
Ey, lustig, Maxi. Genau dasselbe gedacht, die Samurai-Bild.
Ja, genau.
Ja.
Weil man hat ja dann, man hat ja doch noch ein paar Skills, so. Ja. Und das ist ja bei den Souls-Spielen so. Und ich finde, Elden Ring ist so ein Spiel, das kann man schon mal zu Ende spielen. Aber ich habe da einfach so ein grundsätzliches Problem gerade. Ich kann gerade nicht so locker lassen. Ich habe gerade so viel um die Ohren. Ja, ich kann nicht entspannen gerade, mich in so ein Spiel reinzusteigern.
Ja, ich bin voll bei dir. Bei mir ist auch so. Ich renne von einem Termin zum nächsten und dann steht das wieder an und bla bla bla. Du weißt es, glaube ich, aber du darfst auch nicht verraten, was es ist, aber wir haben noch immer über dieses Thema geredet, was ich unbedingt machen will.
Ja,
das
ja.
Steht jetzt. Ich bin in 3 Wochen.
Ah, yes. Ich darf auch bald was announcen, was Größeres, aber du weißt es auch schon.
Wir sind der langweiligste Podcast der Welt. Oh, wir haben was Geiles.
Ja.
Wir reden nicht drüber, Leute.
Ich möchte aber nochmal
vorstellen.
Ja, aber was glaubst du, Alter, weil ich habe ja auch ich schreibe ja gerade an Stabil, meinem neuen Programm, wo jetzt auch schon die Vorpremieren sind jetzt zum Beispiel schon im Vorverkauf für mein neues Programm Stabil im September und so. Ich mache eine Vorpremiere, eine Preview in Frankfurt. Ich mache eine in München, im Lucky Punch Comedy Club natürlich. Also ich muss einfach ein paar Mal im Jahr muss ich im Lucky Punch in München spielen, bei Michi Mittermeier. Das ist einfach
alle reden mega gut davon, ja.
Oh, geh hin, es ist traumhaft, es macht so viel Spaß. Und mach auch mal so Impro-Shows mit und so, die sie haben. Also das ist echt geil, das macht richtig Bock. Und dann, jetzt habe ich den Faden verloren, Alter, scheiße.
Du hast deine Vorpremieren und du hast
genau. Und ich schreibe da auch gerade dran. Und ich habe halt eine Nummer über Podcasts in der neuen Show.
Okay.
Und jedes Mal, wenn ich diese, ich habe sie jetzt halt auch schon in Soest und so, probiere ich das halt auch schon ein bisschen aus, ne? Und,
genau, ich mache das auch, ja.
Genau, man testet so in den letzten Shows von der alten Tour, baut man schon so das Programm langsam um. So. Und ich würde sagen, ich habe schon eine Hälfte fertig. Und die ist auch richtig stark geworden. Die ist richtig gut geworden. Und immer, wenn ich diese Podcast-Nummer halt anspiele, bei jedem Auftritt mindestens 30 Leute, langsam schwimmt der Biber. Wirklich. Also ich war auch bei einer Aufzeichnung letzte Woche und da beim Rausgehen auch ein Zuschauer in dieser Aufzeichnung, weißt du, wo nicht gut abgehangen Fans sind. Also es ist krass, wie viele Leute den Podcast hören.
Nein, wirklich. Also ich kenne das auch, weil ich habe auch eine Nummer, wo du drin vorkommst und da sind auch immer so Leute, ja, hier, gut Abgang, der Biber und so, jedes Mal. Ja.
Du hast eine Nummer, in der ich vorkomme? Hast du mir ja mal erzählt, ne? Ich kenne die gar nicht.
Ja, genau, kleiner Part, ja. Ich habe die sogar auch im Fernsehen gespielt, beim Quatschclub. Und tatsächlich, es klingt jetzt wieder, ey, ich hatte 2 Fernsehauftritte, deine warst du dabei, deine im Quatschclub, ich war bei beiden nicht zufrieden. Und dann, es kommt das Geile. Und dann war ich noch am dritten Tag bei so einer, eine ältere Sendung, ja, weil es auch das Publikum älter ist, und da habe ich richtig abgerissen. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Sat.1, Pro7, ja, ging so. Und dann war ich so irgendwo, ich weiß nicht mal, was war, BR3, keine Ahnung, weißt du. Und ich so, ja, das ist mein Ding, ja.
Ja, weil es dir ein bisschen egal war, wahrscheinlich. Also nicht egal im negativen Sinne, sondern...
Nein, man ist vielleicht lockerer, aber...
Druckfrei, sagen, ja.
Die Nummer, die ich gewählt habe, weil ich bin ja immer noch schwierig. Ich wollte noch nicht zu viel von meiner Show zeigen, weil ich will es nämlich zuerst veröffentlichen bei YouTube, also dass ich der Erste bin, der meine Show veröffentlicht. Und die Nummer, die ich gewählt habe, ist cool, aber die ist nicht so haut drauf. Die ist eher so, es gibt so Nummern, die hört man gerne zu. Kennst du so Nummern, wo man sagt, ah, die ist
ja,
nice
klar.
Und so, man hört jetzt, aber es ist keine, wo man rausgeht und sagt, ich bin jetzt hier der King, weißt du, ich habe jetzt hier einen rausgehauen nach dem anderen und daher war ich danach so ein bisschen, habe ich sie falsch gewählt vielleicht. Aber hey, shit happens. So ist es.
Ich weiß genauso, weil so ein Stand-up-Programm, das besteht ja nicht nur aus Gitarrensolos, sondern genau, du hast ja manchmal die Oboe.
Ja, natürlich. Die gehört auch dazu. Ja, die Triangel irgendwo.
Ja, du hast die Triangel, ne? Unterschiedliche Tonlagen. Und es gibt Stellen im Stand-up, die sind besser für Mixshows oder für kurze Auftritte im Fernsehen. Ja. Das ist einfach
so.
Also das gehört in dem Job halt dazu. Ich finde zum Beispiel, wer immer sehr gut in Mixshows seine Sets umbauen kann, ist der Jan van Weide. Der macht das immer gut. Der so seine Solonummer nehmen kann, aber quasi Mixshow-Versionen, also Kurzversionen davon machen kann und die dann da trotzdem auch noch gut funktionieren. Das finde ich dann auch immer stark.
Ja, gibt's so Leute, die das können. Ich anscheinend nicht.
Auf jeden Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hat bei dir.
Nein, ich habe einfach wirklich die falsche Nummer gewählt. Ich habe mich bewusst für eine chillige Nummer entschieden und im Nachhinein war ich einfach ein bisschen so, war das die richtige Entscheidung? Aber die Nummer ist ja nicht schlecht. Ist einfach eine chillige Nummer und ist halt für eine Mixshow manchmal. Aber wie gesagt, alles gut. War einfach bewusst so gewählt und im Nachhinein war ich so, vielleicht nicht, ja.
Ich weiß, was du meinst. Ne? Man ist dann da so in dem Vergleichen drin und dann denkt man irgendwie so, fuck. Oder so. Weil ich war auch bei einer anderen Aufzeichnung auch noch, aber auch für ProSieben. Ja. Und kann man ja eigentlich sagen, also es ist ja bekannt, ich war bei der Quatsch-Comedy-Show-Aufzeichnung. Mhm. Tané, unsere Freundin, hat da mit Khalid zusammen, auch Khalid kennst du jetzt wesentlich besser als ich. Du warst ja auch mit Rebel auf Tour lange.
Ja, das war auch die Show, die ich gemeint habe, wo ich war.
Ja, geil. Ja, ja. Nee, also ich finde es erstmal geil, dass die beiden eine Sendung haben. Also ich finde das
super,
so geil.
Junge Leute.
Wirklich. Hammer. Oh, ich bin so dankbar. Lieber Thomas Hermanns und künstlerische Leitung Renate Berger und liebes ProSieben-Team und alle Menschen, die dafür verantwortlich sind. Danke, 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 dass ihr mal zwei frische Leute daran lässt. Ja, also Tané ist natürlich ein Tacken Fernsehbekannter als jetzt Khalid, aber gut, dass Khalid auch einfach einen Spotmark kriegt und zwar auch prominent vorne als Host. Finde ich super.
Ja, ist so.
Ja, weil das sind unsere Leute. Das ist unsere Generation. Ja, das sind die Leute, die mit uns angefangen haben. So, ja. Und das fand ich so cool. Ich habe mich so gefreut, weil ich habe ja Tané. Ich bin ja auch zur Aufzeichnung hingegangen und mein Gott, Tané, Alter, weißt du noch, wie wir vor 10 Jahren, noch länger, vor 12 Jahren den RTL Comedy Grand Prix das Casting gemacht haben, wo wir alle im Hotelzimmer gehockt haben, ne, und wir alle waren irgendwelche unerfahrenen Scheißer, aber du warst damals schon 40.
Ja. Du bist so ein Schwein. Du warst schon damals der Älteste, das stimmt, ja.
Ja, und das war, also wenn man so rückblickend denkt, denkt man sich so, boah, Alter, was das? Wir waren in einem Hotel mit dir in einem Zimmer, sind wir so abgehangen. Ich war so der Außenseiter, der mit niemandem reden wollte. Dann war da Tané, dann war Faisal, du, weißt du, wer noch dabei war? Sascha Sass.
Ah, ja.
Kennst du noch? Der Spanier?
Ja. Der wurde auch
ganz lieber Kerl, macht, glaube ich, nicht mehr Comedy.
Nee, Luke war dabei.
Luke war dabei, stimmt.
Ja, das war schon krass, ey.
Alter, ey, meine Güte. Und dann saßen wir da alle, ja, und das RTL hat da so ein 5-Sterne-Hotel gebucht in Bremen.
Ja.
Und dann waren wir da und dann sind da das Personal ist gekommen und hat einem das Bett gemacht.
So, wir haben noch nie überhaupt Geld für Comedy bekommen.
Und wir haben ja auch noch nie geduscht. So.
Aber ist so chauffiert hier, ja, es war
schon aber ich sagte eins, ich bin ja damals beim Comedy Grand Prix, da stand ich dann auf der Bühne und Kaya hat mich ja rausgeschmissen, so, ne? Kaya hat ja gesagt, du warst der schlechteste Stand-Upper in der ganzen Competition.
Nein.
Ja, doch, hat er gesagt, ja. Und das war auf der Bühne, Cindy war in der Jury und ich glaube, nee, ich weiß nicht, ob Eckart dabei war. Eckart, glaube ich, war.
Nee, als der war bei mir. Ja. Und nur ganz kurz, ich habe auch eine kurze Geschichte, weil Eckart hat mich jetzt auch ein bisschen kritisiert, also nicht so hart wie du vielleicht von Kaya, aber weißt du, wer mir vor 2 Tagen auf einmal folgt? Eckart von Hirschhausen.
Ja, ey, ja.
Und ich weiß nicht, wo kommst du
jetzt her? Das ist so lustig, ne? Und es ist so, wie das wieder zurückkommt irgendwie. Und dann mit Kaya trete ich ja auch in Sendungen auf und das ist auch alles gut und so. Aber ich lag dann in diesem 5-Sterne-Hotel und dachte mir, boah, krass, ich hab's voll verkackt, Alter. Ich bin wirklich nach Hause gefahren von diesem RTL Comedy Grand Prix und war so am Boden zerstört.
Aber ich dachte, dass du gut warst. Ich habe dich doch gesehen. Du warst doch gut.
Ja, aber ich war nicht in der zweiten oder dritten Staffel war ich in der Sendung dabei. Da habe ich es dann gepackt. Aber ersten Staffel.
Oh, jetzt verstehe ich genau. Ja. Du meinst, erst, beim Casting hat er das gesagt.
Als der Comedy Grand Prix noch ein Casting gemacht hat, den Markus Krebs gewonnen hat.
Genau.
Da haben die mich so auf der Bühne hingerichtet und da habe ich meinen Hass aufs Fernsehen entwickelt und bin dann da wirklich nach Hause gefahren und ich habe meinen damaligen Booker angerufen, der für mich Termine organisiert hat, irgendwie die 2 Shows im Quartal, die ich da gemacht habe und habe gesagt, boah, scheiße, ich glaube, ich werde es nie packen. Und da hatte ich halt eben vor letztes Jahr hatte ich da halt einen geilen Moment, weil ich habe in Oldenburg gespielt. Und der Veranstalter, der mich in Oldenburg macht, der weiß, liebe Grüße an Pauli, der weiß diese Story vom Grand Prix, ja. Und dann hat er mir halt dieses Hotel, in dem ich RTL damals, ich penne jetzt immer in diesem Hotel. Das ist so mein persönliches Fickt euch, ja. Mein persönliches, ich hab's auch ohne euch geschafft, Freunde.
Ja. Aber man hat so, oder man, jeder hat, glaube ich, so ein paar Sachen, wo er dieses fickt euch und jetzt euch habe ich es bewiesen in sich drin. Also bei gewissen, ich habe auch zu gewissen Leuten und so, wo ich einfach weiß, so, ah ja, fickt euch, ich hab's gemacht auch ohne eure Hilfe.
Ja, wir sind halt Männer, ne? Und wir sind halt auch nur Männer und Männer haben Rache in sich, glaube ich. Also das ist einfach so.
Glaub mir, ne? Frauen haben das auch. Ich kenne einige Frauen, die haben das auch. Ja. Nur ich glaube, bei Frauen ist es noch ein bisschen, weißt du, besser geplant. Ja? Die hätte nicht so wie Kim Jong-un, die hätte den ein bisschen eleganter umgebracht.
Ey, aber ohne Scheiß, wirklich dieser Plan von Kim Jong-un, mir kommt jetzt erst diese Genialität wieder. Also das ist so schlau.
Aufwand, ja, bitte Aufwand.
Ja,
dafür.
Ich finde das so krass.
Boah, Tate eigentlich. Guck mal, Maxi, du hast mir vor der Aufnahme gesagt, du willst eigentlich noch Sachen vorlesen. Ich finde, wir sind jetzt schon wieder sehr lang. Wollen wir das
Ach,
wieder?
Nee, ja, aber ich habe in der letzten Folge, pass auf, klar, wir sind jetzt auch ein bisschen länger, aber Digga, wir haben einfach unsere Hängis. Und das Commitment zu unseren Hängis ist mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir persönlich ist einfach das Verhältnis zu den Hängis mit das Wichtigste. Die Hängis machen diesen Podcast so. Die Hängis machen diesen Podcast groß. Die Hängis erzählen überall langsam schwimmt der Biber. Ich habe von Kita-Pflegern gehört, die ihren Kindern langsam schwimmt der Biber einflößen. Wir haben einen Fanclub aus betrunkenen Studenten, wo einer sich sogar in Maxi umbenannt hat, einfach nur, damit unser Götzenstatus da in der Gruppe unangetastet bleibt.
Einer hat sich in Maxi umbenannt?
Ja.
Ja, was ist mit mir?
Ja, pass auf. Ja gut, also Allah ist jetzt auch nicht so, also ne.
Allah wird doch mega speziell.
Also ich muss sagen, der Praktikant vom Hängi Fanclub, ja. Weil die haben sich natürlich auch, wir kriegen natürlich immer ein Status-Update vom Hängi-Fanclub. Ne? Und wir kriegen da ja auch zur letzten Folge, da ging es natürlich um Fleischkonsum, ja, und die haben sich da getroffen und da gab es wieder zwei Meinungen. Ne? Also, und sie schreiben hier, der Hängi-Fanclub. Was ich sehr lustig finde, sie sagen Grüezi Maxi und Servus Allah. Merkst du?
Mhm, natürlich, ja, ich merke,
sind schon schlau. Meinung 1, weil wir hatten letzte Woche sehr viel über Fleischkonsum gelabert. Einerseits fällt es mir schwer, mich zwei Fleischverehrern gegenüber zu outen, dass ich Vegetarier bin. Also das schreiben jetzt einzelne Mitglieder des Fanclubs. Meinung 1.
Okay.
Ist von Christine. Einerseits fällt es mir schwer, mich zwei Fleischverehrern gegenüber outen zu lassen, dass ich Vegetarier bin. Auf der anderen Seite möchte ich darauf aufmerksam machen, dass was in der Fleischindustrie abgeht, das ist doch wirklich nicht gesund in beide Richtungen. Es gibt zwar biologische Tierhaltung, doch das ist nur ein kleiner Bruchteil im Vergleich zur Massentierhaltung und zu erfahren, was dort mit Tieren geschieht, verdirbt mir zumindest den Appetit auf Fleisch. Kann ich nicht wirklich bestätigen. Also das Ding ist, ich hab mir auch viele Bilder da angeguckt und so und ich hatte heute wieder eine Frikadelle und fand's geil. Ich bin einfach ein böser Mensch. Ich komme einfach in die Hölle.
Ist es jetzt ernsthaft so? Weil, also ich meine das jetzt gar nicht vorwurfsvoll, aber wir haben ja letztes Mal schon das angeschnitten. Tatsächlich, wenn ich wirklich so Dokus sehe und deswegen meide ich die ja, das ist eigentlich noch viel schlimmer.
Ja.
Verdirbt mir das den Appetit tatsächlich. Also ja, eigentlich bin ich der schlimmere Mensch, weil ich weiß es, aber meide dann quasi die Wahrheit. Also ich mache wirklich, ich gebe es jetzt hier zu, ich mache quasi die Augen zu.
Ja, aber das Ding ist so.
Ich finde es schon schlimm.
Ich sehe eine Doku und dann habe ich so zwei Wochen, finde ich es halt wirklich schlimm. So und oh, und dann sehe ich halt einfach irgendwie so eine geile Bratwurst, ne, die auf dem Grill liegt und so. Und dann werde ich halt schwach. Aber ich habe mich mit meiner Frau, mit Eva, habe ich mich auch drüber unterhalten. Und dann hat sie auf einmal gesagt, also ich finde, unser Fleischkonsum ist viel besser geworden. Und dann dachte ich, hä, wieso? Na, wir haben jetzt eigentlich faktisch nur noch einmal in der Woche Fleisch. Und das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber die hat recht. So, ich selber bin halt einfach nur am Essen, ja, und kriege das nicht so mit. Aber deswegen, das ist mir, wenn jetzt nicht gerade Grillsaison ist, ne?
Ja, aber wie gesagt, ist auch für mich immer gefährlich, ja.
Meinung 1 von Christine, Vegetarierin und bringt natürlich das Argument schlechthin. Meinung 2, in dieser Folge ist uns im wahrsten Sinne des Wortes, das ist also vom Rest des Fanclubs, das Wasser im Mund zusammengelaufen. Trotz bereits verzehrtem Abendmahl haben wir derart Kohldampf geschoben, dass wir nicht anders konnten, als uns spontan bei Lieferando jeweils einen saftigen Döner mit extra Fleisch zu bestellen. Sehr zum Unmut von Christine. Sympathisch, sympathisch. Zwar war die Folge schon vorbei, als die Lieferung angekommen ist, doch wir können euch versichern, dass dieser Satz mit 4 vollen Mündern verfasst wurde. Natürlich verstehen wir Christines Position, doch wir sind nun mal wie ihr. Wir lieben Fleisch und wir möchten nur ungern darauf verzichten. Von Dilara, Hendrik, Nils, Yvonne und der Praktikant Max, a.k.a. Maxi. Ja, mit geil, freundlichen geil. Grüßen an alle Hengis, Biber und Bierbär da draußen, die 5+1 Bierbär.
Ich finde es immer noch so lustig, dass wir wirklich so eine Anti-Fleischfolge gemacht haben und am Schluss hatten alle Hunger.
Ja.
Das schaffen nur wir, Maxi.
Das schaffen nur wir, wirklich. Das schaffen nur wir. Man muss das halt einfach so ganz klar sehen.
Dass jemand
einen
Döner bestellt, weil er unsere Anti-Fleischfolge hört.
Ja. So, jetzt pass auf, ich habe da noch eine und zwar, wir haben da auch in der vorletzten Folge hatten wir das Thema Zoo und ich hatte da eine ganz gute E-Mail von Tim bekommen. Ich habe 2 Punkte von eurem Podcast was anzumerken. Thema Zoo, wenn ein Chefbiologe vom Zoo, eine Aktivistin gegen Zoos, eine gemeinsame Führung durch eben einen solchen, Duisburg in diesem Fall, machen und diskutieren, ist das sehr spannend. Ich durfte diesen Rundgang begleiten und habe gelernt, dass erstens, Zoo ist kein geschützter Begriff. Somit gibt es Zoos, die wirklich alles tun, um die Balance zwischen dem Tierwohl auf der einen Seite und dem Greifbarmachen und Begeistern für diese Tiere und deren Schutz auf der anderen Seite herzustellen. In vielen guten Zoos wird daher auf Tafeln oft sehr einfach dargestellt, warum diese Tiere vom Aussterben bedroht sind, Klammer auf, Elefanten zum Beispiel, noch immer wegen der Stoßzähne, Klammer zu, und Verweise auf Projekte zum Schutz in der freien Wildbahn gegeben. Zudem bekommen alle Tiere einen Rückzugsort, wo sie vor den Zuschauern geschützt sind und nur die Pfleger hinkommen. Zweitens, und das ist ein Punkt, das hast du gebracht, das ist quasi eine Replik auf dein Argument, auch wenn die freie Wildbahn, das war ja dein Argument, Tiere sollten in der freien Wildbahn leben, auch wenn die freie Wildbahn immer besser wäre, heißt dies nicht, dass Tiere nicht auch in Zoos ein gutes Leben haben könnten. Achtung, hier ist stark abhängig, welche Tiere, Vögel zum Beispiel, in Käfigen immer schwierig. Viele Tiere, die Kilometer wandern in der Savanne oder wo auch immer, tun das ja, da sie Futter suchen. Wenn sie in der Savanne einen Platz hätten, wo sie vor Fressfeinden geschützt ihren Nachwuchs aufziehen können, ist das zunächst einmal gut. Nachteil ist, dass manche Tiere in Zoos jedoch verlernen, wovor sie auf der Hut sein müssen. Dies passiert aber nicht innerhalb einer Generation. Und dann gibt's noch Punkt 3 und 4. Es gibt tatsächlich bei seriösen Zoos Aufzuchtprogramme mit dem Ziel, die Population in freier Wildbahn zu erhöhen. Bei manchen Tierarten, leider weiß ich nicht mehr die Kriterien, sagt er in Klammern, gibt es einen Biologen, der für genau diese Gattung nachhält, wo welche Tiere mit welchem Stammbaum leben. Hier werden dann auch nach biologisch sinnvollen Maßstäben Tiere zur Paarung zwischen Zoos ausgetauscht und der Nachwuchs teilweise ausgewildert in Schutzgebiete. Also ausgewildert ist, wenn halt ausgelagert, sage ich jetzt mal. Somit gibt es Zoos, die aktiv zum Artenschutz beitragen. So, dann sagt er noch, wie Zoos finanziert sind. Zoos sind nicht finanziert, sondern hauptsächlich von Spenden abhängig. Aber ich will jetzt hier nicht zu lang vorlesen. So, fand ich ganz interessant.
Ja. Also ich bin jetzt an dem Thema jetzt ja auch zu wenig drin. Ich habe ja da auch nur berichtet, was ich gesehen habe, wie ich dazu stehe. Aber ich bin überzeugt, es gibt sicher auch Zoos, wenn man jetzt die ganzen davon ab eben absieht, dass Wildnis immer besser ist, die das halt sicher für das Verhältnis ganz gut machen. Gibt sicher.
Ja, ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon, in was für ein Thema sind wir denn schon drin, ne?
Das ist wirklich wahr.
Muss man auch mal sagen.
Wir sind echt so, Comedy verstehen wir uns ganz gut, also das können wir, aber sonst sind wir nicht so Experten.
So ist es und deswegen lass uns die Folge auch beenden, bevor wir noch größeren Schaden anrichten.
Wie letztes Mal. Ess kein Fleisch, aber wisst ihr, was richtig lecker ist? Ja, super. Hey, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ich danke dir.
Ja, genau. Und dann,
ich habe gerade lange Pause gemacht, so sorry. Ja, ich danke dir auch. Danke auch für die Hengis. Und Leute, ich kann es euch nicht sagen, ich habe Bock auf die Live-Tour. Ich habe Bock auf die Live-Tour, Alter, ja. Ehrlich. Ich alles klar. Ich auch.
Leute. Tschüss.
Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.